Querfeldein, Querfeldein. Alle Themen rund ums Rad.
Dann mal ein herzliches Hallo. Folge 2, Querfeldein. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir haben auch wieder fantastische Gäste heute. Natürlich Gäste von Little John Bikes. Ich fange mal an mit jemandem, den ihr noch nicht kennt. Viele werden ihn trotzdem kennen. Das ist nämlich der Jens. Jens ist der Vertriebsleiter. Jens, erstmal hallo. Schön, dass du bei uns bist.
Hallo, André.
Grüß dich. Grüße. Und Jan, den habt ihr schon kennengelernt aus der ersten Folge. Und auch hier kann man eigentlich sagen, Mensch, Janni, bekannt. Bei allen Leuten, die sich mit Fahrradfahren beschäftigen in der Region, hier bei uns, Jan, als Marketingleiter bei Little John Bikes, heute auch wieder mit dabei. Hallo Jan.
Sei gegrüßt, André. Hi.
Schön, dass ihr da seid. Wie ist es mit den guten Vorsätzen? Wir sind ja noch relativ am Anfang des Jahres. Ich weiß, wir sind jetzt im Februar. Wie ist das bei dir, Jens? Hattest du welche oder hast du was gemacht, so irgendwie ein bisschen was umgestellt im neuen Jahr?
Also ich versuche natürlich weiterhin Sport zu treiben, wie bisher. Ansonsten die guten Vorsätze kann man sich ja jedes Jahr aufs Neue nehmen. Es sind noch genug vom letzten Jahr übrig, würde ich sagen. Okay, und aus dem Grund gibt es da tatsächlich für dieses Jahr nie wirklich wesentlich Neues.
Nee, ich habe einen schönen Satz gelesen, dem Radfahren gehört die Zukunft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer das gesagt hat. Dem Radfahren gehört die Zukunft. Es muss so sein, weil es läuft etwas falsch in einer Gesellschaft, die mit dem Auto zum Training ins Fitnessstudio fährt und nicht mit dem Fahrrad.
Ja, das ist halt jeder, wie er es will, sage ich immer. Aber nochmal ganz kurz zurück zu den Vorsätzen. Ich bin da überhaupt nicht so ein Freund davon, wenn man dann immer sagt zum Jahreswechsel, jetzt nehme ich mir das und das fürs neue Jahr vor. Das sind nämlich meistens die Leute, die dann nämlich scheitern, nämlich noch nach 2 Monaten meistens. Also man sollte dann eher so versuchen, so Grundzielstellungen zu haben. Und da bin ich auch persönlich eher ein Fan davon, irgendwie so die grundsätzlichen Sachen im Kopf zu haben, was man sich so vornimmt generell im Leben, mittelfristig, langfristig oder vielleicht auch kurzfristig. Und deswegen, ich habe keine besonderen Vorsätze, mit denen ich heute hier prahlen kann. Ich versuche einfach, das so ein bisschen am Laufen zu halten, was ganz gut läuft. Und da, wo man vielleicht noch ein bisschen Potenzial hat, da kann man ja immer ein bisschen dran arbeiten.
Okay.
Oder, André? Weil dieses Jahr auch noch einiges so geplant.
Da steht noch einiges an, New York Marathon, aber wir reden nachher später bestimmt nochmal drüber.
Genau.
Vielleicht jetzt für alle, die zuhören, Mensch, guter Vorsatz könnte ja trotzdem sein, mehr Fahrrad zu fahren. Ja. Und da sind wir schon bei dem, was du gerade gesagt hast, Jan. Mhm. Weil für mich war es ganz, ganz lange ein Wunsch, einmal mit dem Fahrrad die Alpen zu durchqueren oder zu überqueren, je nachdem. Und das habe ich ewig lange vor mir hergeschoben. Und dann bin ich irgendwann auf das Thema E-Bike gekommen und habe gedacht, so ein älterer Herr wie ich, der könnte doch das mal probieren. Und es war einfach sensationell. Werden wir nachher auch nochmal drauf eingehen. Wir sind ja dann zum Beispiel hier von Deutschland aus an den Gardasee gefahren. Das ging eben, also das heißt, die Schwelle, die Hürde wurde eben ganz, ganz niedrig gehalten durch das E-Bike. Und da sind wir auch schon zum Trend, Jan. Das ist unfassbar. Das E-Bike hat seinen Siegeszug eigentlich angetreten. Und ich glaube, der Trend hält nach wie vor an, ja?
Ja, also wo ich vor über 10 Jahren in der Fahrradbranche angefangen habe, da war das irgendwie noch nicht so richtig abzusehen. Und mittlerweile, das kann man sagen, auch bei uns im Unternehmen, ich glaube 70% vom Gesamtumsatz belaufen sich mittlerweile auf E-Bike. Also das ist Wahnsinn. Also es gibt faktisch das normale Fahrrad so nur noch als Randerscheinung. Und das E-Bike wird wirklich alles überholt. Ja, und das auch in mittlerweile allen Alters- und Nutzergruppen. Es ist nicht mehr nur so ein Produkt wie vielleicht noch vor 5, 6 Jahren, wo man immer nachgesagt hat, ja, die Oma Hilde, so ein bisschen E-Bike ist wie so eine Gehhilfe, nur aufs Fahrrad bezogen. Ja. Nee, also auch immer jüngere Menschen fahren Fahrrad, weil man einfach, und das ist glaube ich auch so der Grund, warum es mittlerweile, nur mal um eine Zahl zu nennen, 7,5 Millionen E-Bikes in den deutschen Haushalten gibt. Also 80 Millionen Einwohner haben wir, 7,5 Millionen E-Bikes gibt es in deutschen Haushalten. Also es ist schon echt beachtlich, was da zustande gekommen ist. Mhm. Und ich erkläre das immer, wenn mir die Frage gestellt wird, warum das so ist, nicht nur jetzt so vor den ganz großen Überschriften, dass es jetzt eine Mobilitätswende gibt und dass die Menschen generell umweltbewusster leben wollen oder dass es diesen Fitnesstrend gibt. Nee, ich glaube auch, das ist das, was du gerade ein bisschen so anmoderiert hast, dass es einfach von der Nutzung ausgeht, weil es so viel Spaß macht, mit dem E-Bike zu fahren, weil man halt so viel Dinge mit dem E-Bike machen kann, was man vorher, sage ich mal, mit einem herkömmlichen Fahrrad so nicht machen konnte. Und deswegen hat das so viele Leute auch angefixt und ich bin mir sicher, dass der Siegeszug da auch nicht aufzuhalten ist.
Und das geht ja auch in den familiären Bereich rein. Also klar, man kann mit dem E-Bike endlich vielleicht mal Sachen machen, die man sich vorher gar nicht zugetraut hat. Zum Beispiel Riesenberge hochfahren oder die Alpen durchqueren oder was auch immer. Aber wenn wir so in den familiären Bereich gucken, das ist ja bei dir, ne? Du bist ja nun wirklich super Sportler und trainiert und keine Ahnung, immer noch der Traum, irgendwann mal Ironman auf Hawaii und so weiter. Während deine Frau zum Beispiel eher...
Ja, ja, Maren, meine Frau ist eine Couch-Potato, ich nenne das Kind beim Namen,
Ich wollte es nicht so
aussprechen. Ja, aber ich weiß sie doch selber, und sie hat auch mit Fahrradfahren nichts am Hut gehabt. Mhm. Wo wir uns kennengelernt haben, habe ich meine Radtouren gemacht, sie hat dann zu Hause gelesen und hat auf mich gewartet, bis ich nach Hause gekommen bin, dann hat sich unser Leben verändert. Unsere Tochter wurde geboren vor 8 Jahren und dann hat man sich ja doch mal dann so Gedanken gemacht, was man am Wochenende gemeinsam machen kann. Und da hat Maren auch immer gesagt, nee, also mit hier fahre ich doch nicht Fahrrad. Ja, du bist hier irgendwie so jahrelang sportlich unterwegs und dann hechle ich hinterher. Du wartest dann an jeder Ecke auf mich und da haben wir gesagt, nee, pass auf, ich habe eine Lösung, ich schaff dir ein E-Bike an. Bei Little John Max war ich ja ganz gut an der Quelle, ne, kann man sagen. Hab das Fahrrad mit nach Hause genommen, erste Tour gemacht und ja, hat sich alles geändert. Wir wohnen so ein bisschen außerhalb, es geht bei uns ein bisschen so bergauf. Und das war auch immer so eine Hürde für sie, aber dank der Unterstützungsstufen beim E-Bike, 3. Stufe rein, ganz bequem hochgeradelt. Also es war wirklich von heute auf morgen im Prinzip möglich, dass wir gemeinsam richtig schöne Radtouren machen konnten. Auch längere Radtouren, auch eine Geschwindigkeit, die für mich ein bisschen Spaß macht, dass man da jetzt nicht irgendwie mit 10 km/h vor sich hintrudelt, sondern dann tatsächlich auch über 20 km/h durchschnittlich unterwegs ist. Und ja, also mittlerweile ist das E-Bike auch bei uns in der Familie, obwohl ich eben eher so einen sportlichen Hintergrund habe, ein fester Bestandteil. Und ich muss auch selber sagen, um da mal so ein bisschen Mythos aufzuräumen, dass das jetzt auch nur was für Leute ist, die jetzt unfit sind, so Maren und die so ein bisschen Berührungsängste mit dem Fahrrad haben. Nee, ist sogar was für Sportler. Du weißt ja selber, wir waren auf Hawaii. Ich glaube, ich kann das sagen, dass ich so ein bisschen fitter bin als der normale Radfahrer und bin auch sehr, sehr viel noch mit dem Rennrad unterwegs, aber dank Little John Max habe ich auch die Möglichkeit, mir ein Firmenrad sozusagen nebenbei noch zu halten und da habe ich ein Mountainbike und bei uns im Waldgebiet bin ich mit dem Ding auch regelmäßig unterwegs und wenn ich dann mal so auf die Herzfrequenzauswertung gucke nach dem Training, stelle ich fest, so Durchschnittspuls 145, das sind ja 15 Schläge auf einmal mehr, als wenn ich jetzt so eine Rennradtour mache. Und das zeigt schon, dass man mit dem E-Bike auch richtig sportlich fahren kann. Ich sage immer bloß, der Unterschied ist, dass man eben wesentlich anders fährt. Man erweitert sein Fahrspektrum, man fährt schneller die Berge hoch, man legt insgesamt weitere Strecken zurück. Aber man kann sich am Ende genauso auspowern, aber irgendwie macht's mehr Laune. Ja. Und deswegen, ich will das E-Bike nicht mehr missen. Ich will es auch nicht bedingungslos schönreden. Ich will auch weiterhin mit meinem 6 Kilo Carbon-Fahrrad fahren, weil es auch Laune macht. Aber so an sich ist es mittlerweile selbst bei mir mit so einem sportlichen Hintergrund voll integriert und deswegen, das ist auch ein Grund, warum es auch viele anderen Menschen in Zukunft dann so gehen wird, ja.
Mensch, Jens, wir kommen gar nicht zu Wort, ja? Jan hat eine Energie jetzt hier.
Ich bin so begeistert, ja, regelrecht elektrifiziert von E-Bike,
ja. Oh, schön gesagt. Ja. Jan ist voll begeistert.
Das heißt, Jens, so diese Vorurteile sind also falsch, so dieses Rentner-Bike-Ding und so weiter.
Das ist absolut richtig. Wie Jan es jetzt eben gerade schon angetriggert hat, ist es ja tatsächlich so, dass sich ein E-Bike wesentlich besser in den Alltag integrieren lässt. Man hat dadurch einen total anderen Bewegungsradius, man fährt einfach Strecken und Touren, die man vorher nie gefahren wäre. Und wie gesagt, das lässt sich so viel, viel besser in den Alltag integrieren. Dazu ist es eine reine Drittunterstützung. Also das bedeutet, in Pedelec, wie sie eigentlich richtig heißt, unterstützt diese eigene Bewegung. Und damit ist ja dieser Trainingseffekt wirklich total gegeben. Die Intention der Unterstützung kann man dabei frei wählen. Auch Vorurteile wie Produkte sind beispielsweise langweilig. Heutzutage gibt es im Prinzip für jedes Biorad, für jeden Einsatzbereich auch als Pendant dazu in eine E-Bike-Variante. Also angefangen vom Cityrad übers Trekkingrad bis hin zum sportlichen Mountainbike, selbst Gravelbikes oder Rennräder gibt es heutzutage in der E-Bike-Variante. Wir machen selber bei uns mindestens 2-mal im Jahr mit einer Auswahl von bestimmten Kollegen Mountainbike-Events. Da fahren wir nach Potsmürgen oder zum Beispiel machen Alpentouren. Und das sind eben sehr heterogene Gruppen, in denen es im Endeffekt wirklich ganz, ganz unterschiedliche Leistungslevel gibt. Und dort gemeinsam Touren fahren zu können, die gehen ja wirklich über 50, 60 Kilometer durchs Gelände und auch wirklich mit vielen, vielen Höhenmetern drinne. Und gerade durchs E-Bike ist es eben dann möglich zu sagen, wir fahren gemeinsam in einer Gruppe, wo wirklich alle miteinander Spaß haben können. Das wäre tatsächlich ohne E-Bike nie möglich. Und die Räder, die wir dort fahren, sind absolut coole, sportliche, moderne Mountainbikes, die im normalen Biorad im Nicht nachstehen. Ganz im Gegenteil, von der Technik meist sogar noch viel, viel anspruchsvoller.
Ja, wir wollen nicht zu viel spoilern, aber gerade so in dem Bereich haben wir im Sommer noch eine Überraschung vor, ja? So mit dem Radio zusammen.
Ja, da freue ich mich schon wieder drauf. Ja. Ein echtes Highlight im Mai. Ja, da geht's auch nach Potsmürgem, was Jens gerade meinte. Also da freue ich mich schon richtig drauf, ja.
Aber da reden wir dann in der späteren Folge mal drüber. Also schon mal hier so ein kleiner Cliffhanger. Unbedingt immer Podcast hören oder gerne auch Radio hören. Ja, ich muss ja auch für mich mal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Jetzt, aber noch mal die Frage, wenn man jetzt eine Prognose wagen wollte für die Zukunft, also ich glaube, da brennt nichts an beim E-Bike, oder?
Da brennt definitiv nichts an. Ja. Und
Auch der Akku nicht.
Auch der Akku selbstverständlich nie. Und es entwickelt sich alles rasend schnell weiter.
Jetzt so mal die Frage an den Experten. Für alle, die jetzt vielleicht jetzt noch nicht so drinstecken, noch nicht so detailliert drinstecken im Thema E-Bike. Worauf muss man achten? So die ganz allgemeinen, die wichtigsten Facts. Worauf muss man beim Kauf, bei der Anschaffung eines E-Bikes achten?
Also grundsätzlich ist es immer gut. Man macht sich zu Hause einfach ein paar Gedanken darüber, über den Nutzen des Rades. Also was möchte ich mit meinem Fahrrad machen? Den Einsatzbereich für was, wie gesagt, würde ich mein Fahrrad gerne nutzen wollen. Und das reicht in der Regel schon, um in die Filiale zu schauen, sich einen Mitarbeiter zu suchen, ein Beratungsgespräch zu führen. Und in diesem Beratungsgespräch gibt es tatsächlich eine Bedarfsanalyse dann. Und dort schaut der Mitarbeiter in diesem Dschungel von Marken und Modellen, ja, selektiert er dann eine gewisse Auswahl von 3 bis 4 Rädern raus, passt die Räder in der Regel an. Es ist dann gewünscht, auch eine Probefahrt zu machen. Ja, also wie gesagt, nach Bedarf wird dann eine Auswahl getroffen.
Wie ist das bei den Akkus, wenn ich mal ganz bescheiden fragen darf? Es gibt ja so die Faustregel, also haben wir alle schon mal gehört, je größer, je besser. Ja, je größer, je besser. Gilt das auch für, geht das auch für die Akkus? Also
tatsächlich ist es auch beim Akku so, nie größer ist zwangsläufig auch besser. Es ist natürlich immer abhängig vom...
Da bin ich jetzt auch ein bisschen beruhigt. Ja.
Es ist tatsächlich immer abhängig vom Einsatzbereich, für den die lange Touren fahren möchten, sprich eine Alpenüberquerung oder lange Tagestouren. Für die ist natürlich in Akku essentiell. Für Leute, die ihr Fahrrad im Alltag nutzen, eher eine urbane Stadtgeschichte. Dort geht es eben mehr darum, das Fahrrad leicht zu handeln, ein agiles, ein wendiges Rad zu haben. Und dort kommt es natürlich nicht drauf an, immer den unbedingt größtmöglichsten Akku von der Kapazität zu fahren.
Du weißt das ja, André, wir waren ja gemeinsam auf der Tour nach Venedig. Und da war ja auch unser Robert dabei, der auch in der letzten Podcast-Folge mit anwesend war, unser Geschäftsführer. Und das kann man auch mal so sagen, Robert kämpft schon in einer anderen Gewichtsklasse, wie beispielsweise ich, ja, ist dann eher im Sperrgewicht unterwegs. Und er braucht natürlich dann schon einen größeren Akku. Also es kommt dann halt auch immer, sage ich mal, auf die Nutzung drauf an. Es ist dann klar, wir fahren dann so, oder wir sind damals dann so Touren gefahren, so bis 100, 120 Kilometer teilweise. Und da braucht natürlich ein Fahrer, der etwas mehr Gewicht mitbringt und trotzdem halt so eine lange Tour fahren will, etwas mehr Akkukapazität, und jemand, der ein bisschen leichter ist, vielleicht nur 70 Kilo wiegt und etwas, ja, leichtfüßiger über die Berge radelt, für den reicht dann vielleicht auch ein 500 Stunden Watt Akku aus. Also da muss man dann immer schauen, was dann immer am besten ist. Also es heißt nicht automatisch, generell für jeden ist immer der größte Akku das Bestmögliche.
Und abgesehen vom Akku, kann man da oder sollte man da was beachten? Jetzt zum Beispiel einfach mal Stichwort Antriebstypen, Motorentypen oder so, gibt es da auch was?
Ja, also es gibt natürlich unterschiedliche Leistungsspektren, auch bei Motoren. Dort ist es natürlich wieder abhängig vom Einsatzbereich. Fahre ich mit dem Rad in die Berge? Bin ich jetzt eine schwere Person? Will ich längere Distanzen überwinden? Will ich beispielsweise mit Gepäck fahren? Dann empfiehlt es sich schon, einen etwas leistungsstärkeren Motor zu nehmen. Für die Stadtgeschichte, für die kurze Strecke oder auch für die Familie, die am Wochenende mal ein Stück Elbradweg radeln muss, muss es jetzt nicht unbedingt immer der Porsche sein. Na, dort reicht doch einfach in Motor der Mittelklasse völlig aus. Die sind dann einfach auch wesentlich effizienter, weil weniger Leistung heißt auch weniger Stromverbrauch.
Ja, also ihr merkt schon, da gibt es schon einiges zu beachten. Und nochmal die Frage an euch zwei. Gibt ja nun wahrscheinlich auch ein unüberschaubares Angebot im Netz, im Internet, also online. Ich denke, da ist der Weg zum Händler. Und das sagen wir nicht nur, weil wir jetzt hier stehen und diesen Podcast haben mit Little John Bikes, aber ich glaube, das ist wirklich das Beste, was man diesbezüglich machen kann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade beim E-Bike, das ist so ein erklärungsbedürftiges Produkt. Es gibt so viel zu beachten. Wir haben das jetzt mal angerissen, ne? Alleine schon mit dem Akku und den Motorensystemen. Dann sind wir ja noch gar nicht beim Fahrrad selbst, ja, weil es ja auch mittlerweile, haben wir ja auch schon irgendwie kurz mal angerissen, für mittlerweile jeden Nutzer so ein E-Bike gibt, ja. Also da ist schon viel zu beachten, wenn man, sag ich mal, den bestmöglichen Fahrspaß für sich so beanspruchen will beim E-Bike-Fahren. Und da braucht man irgendwie jemand zur Seite, der da mit Rat und Tat wirklich Auskunft gibt. Und ja, also deswegen, also ich würde, wenn ich jetzt nicht total selber erfahren bin in dem Bereich, immer auf den Fachhandel auf jeden Fall in dem Moment verweisen, ja.
Also selbst ich, wenn ich das mal sagen darf, meine Jahren, weißt du, ich habe jetzt schon tausende Kilometer, kann ich schon sagen, einige tausend Kilometer auf dem E-Bike runtergerissen. Also selbst ich würde mir da jetzt überhaupt kein Urteil zutrauen. Also ich würde auch immer sagen, um Gottes Willen, ich brauche euch. Also ich brauche den Expertenrat, wenn ich jetzt sage, ich investiere in ein E-Bike. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, Jens, investieren in ein E-Bike. Wo geht's denn da los preislich, um an ein gutes E-Bike zu kommen?
Einstiegsmodelle für den Freizeitfahrer, würde ich jetzt sagen, gehen so in der Regel bei 2.500 bis 2.700 Euro los. Für Leute, die ihrer täglich nutzen wollen, die es eben stärker belasten und eben auch ja, längere Strecken zurücklegen wollen, für die empfiehlt es sich schon, etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen. Also da liegt man so in der Preisspanne zwischen 3.500 und 5.000 Euro.
Okay, dann Jan, reißt ja auch die Entwicklung nicht ab. Das heißt, gibt ja wahrscheinlich jeden Monat, da müsst ihr ja als Händler, als große Filialkette auch drauf eingestellt sein, gibt es wahrscheinlich jeden Monat neue Innovationen, neue Entwicklungen. Wie ist da der Stand der Dinge? Was ist da jetzt so aktuell?
Ja, also die Fahrradbranche hat so generell die Tendenz, jedes Jahr das Fahrrad ein bisschen neu zu erfinden. Das war schon immer so. Das ist jetzt beim E-Bike noch umso stärker mit diesem Innovations- und Hype-Produkt. Und da muss man auch mal schauen, ja, bei den ganzen Neuerungen, bei denen ich ehrlich gesagt selbst als Brancheninsider nicht so richtig hinterherkomme und ein bisschen auch einen Überblick verliere, was ist denn jetzt wirklich, sag ich mal, für den Fahrer oder für die Fahrerin auch nutzbar? Und es ist jetzt nicht alles, über was man da erzählen kann, aber ich mache das auch mal gerne an dem Beispiel. Wir sind ja nur dieses Jahr gefahren und wie haben wir es denn mit der Navigation gemacht, André? Weißt ja noch, dank unseres super Tourengeist den Schuh, also der ja wirklich uns, mehr kann man ja sagen, im Prinzip zuverlässig nach Venedig gelotst hat, aber es gab ja unterwegs dann doch mal so ein paar kleinere Schwierigkeiten und Umwege. Kannst du dich noch dran erinnern?
Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Regel, Jan. Ja, egal welches Navigationssystem ihr verwendet, wenn ihr in einer Gruppe fahrt, überlasst es einem. Ja. wenn zwei oder drei anfangen. Genau. Ja, das war, glaube ich, eine grundsätzliche Lektion, die wir gelernt haben.
Ja, genau. Mhm. Ja, und wenn der Schuh in dem Moment, also der eine war oder sein sollte, wenn der dann noch auch ein, sagen wir mal, sehr zuverlässiges Navigationssystem selber am Fahrrad gehabt hätte, was abgedatet ist, was auch kompatibel ist mit den gängigsten Apps, ich sag jetzt mal Google Maps, dann denke ich mal, wäre das vielleicht auch noch ein bisschen ja zielführender auf den Touren gewesen. Und da geht, das ist so ein Trend, das kann man sagen, dass die Systeme mittlerweile immer kompatibler werden, dass die Schnittstellen auch zwischen Fahrrad und Software immer besser werden und gerade im Bereich Navigation wird sich auch in diesem Jahr wieder einiges für den Fahrer dann verbessern. Ja. Mhm. Dann noch ein weiteres Thema, wir waren in Italien unterwegs. Du weißt, auch in der Großstadt Udine.
Ein Thema Sicherheit.
Ja, genau. Da haben wir schon so ein bisschen beim Armbrot Angst gehabt, oder?
Ja. Da sollte man, wenn man so eine Tour macht, also es gibt immer zwei Möglichkeiten. Man setzt auf die Innovation, die es da gibt, jetzt am Markt gibt. Ja. Oder man sucht sich wirklich ein Hotel, die dann eben einen verschließbaren, einen abschließbaren Fahrradraum haben.
Und da war es halt eine Tiefgarage mit so einem, ich sag mal, etwas in die Jahre gekommenen Wellblechtor. Und das lässt sich ja vielleicht dann auch nicht immer im Vorfeld genau planen. Und auch da gibt es mittlerweile, würde ich sagen, sinnvolle Weiterentwicklungen in Sachen Fahrradortung und auch digitale Erfassung, was es den Dieb jetzt vielleicht beim Diebstahl selbst nicht unbedingt schwerer macht, aber auf jeden Fall so eine abschreckende Wirkung hat. Ja, also dann, wenn das Fahrrad weg ist, kann man das dann über GPS-Ortung zuordnen. Und ja, das ist dann im Fahrrad auch entsprechend vermerkt. Also das ist auf jeden Fall eine Thematik, die da sehr, sehr sinnvoll ist und auch in den Bereich Weiterentwicklung mit einzahlt.
Ich komme gleich nochmal auf unsere Alpenüberquerung zurück, Jan. Aber Jens, an dich die Frage, gibt es für dich eigentlich irgendeine Lieblingstour, irgendeine Lieblingsstrecke, wo du jetzt spontan sagen würdest, das würde ich empfehlen, da kann man mal langdüsen.
Also wie wir es schon gesagt haben, Potsmürgen ist sehr zu empfehlen für Mountainbiker. Also ich bin ja doch eher der sportliche Fahrer und sitze am liebsten auf dem Mountainbike als Jan, der dann doch lieber auf der Straße unterwegs ist und eher mit dem Rennrad die langen Strecken runterspult, fühle ich mich eher auf dem Mountainbike wohler. Ja. Und da wäre tatsächlich zu empfehlen, Potsmürgen, dort ist für jedes Leistungsspektrum im Prinzip was dabei. Wirklich selbst für einen Einstiegsfahrer bis hin zum Semi-Profi kann dort wirklich jeder Spaß haben.
Sag nochmal für alle, die es noch nicht gehört haben, Potsmürgen. Das ist an der polnischen, deutschen Grenze.
Am Dreiländereck.
Ja, okay. Genau. Und da gibt es richtig auch
also eine Art richtig Bikepark? Angelegt Bikepark mit unterschiedlichen Touren, mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und dort kann wirklich jeder auf dem Mountainbike Spaß haben.
Okay, und weil es eben für viele, die es jetzt hören, doch ziemlich weit weg ist oder weit weg klingt, man kann da auch übernachten.
Man kann da selbstverständlich auch übernachten, ja.
Okay, alles klar. Ja, zurück nochmal. Also wir werden das Thema nochmal aufgreifen in den nächsten Wochen, glaube ich. Jan, nochmal zurück zum Gardasee. Wir hatten ja wirklich mächtig Spaß. Also es gibt ja, weil wir jetzt gerade auch, ich weiß, wir kommen jetzt langsam zum Abschluss, aber weil wir gerade über Akkus gesprochen haben, über Akkugröße, Akkukapazitäten. Wir hatten einen großen Spaß. Wir sind nämlich mal im Berg hochgeradelt. Ja. Also holla die Waldfee, war das bei Trieste?
Das war bei Triest. Einer der letzten Touren und alle waren schon echt gut gelaunt, weil es so dem Ziel Richtung Gardasee ein bisschen näher ging. Und ich kann mich heute noch wirklich sehr, sehr gut dran erinnern. Und das nochmal zum Thema, E-Bike ist doch alles ganz einfach und ganz banal. Nee, ist es nicht. Wir haben unten in Triest einen schönen gemütlichen Kaffee getrunken, ein Eis gegessen und dann ging es sozusagen in den Schlussanstieg, weil der damalige Tourenorganisator hat uns das Hotel ganz oben auf dem Berg gebucht. Und das war, glaube ich, ein 20 Kilometer Gebirgspass mit einer Durchschnittssteigerung von 10%.
Ja.
Und jetzt alle, vor allen Dingen der maskuline Part der Tour, dachte ja, Akku ist noch voll. Die Tour war bis dahin relativ einfach. Wir sind da durchs Tal geradelt, weiß ich noch. Und dann, na, mal gucken, wer oben als erstes ankommt. Ja, und dann ging das typische Gemetzel los, sage ich jetzt mal. Ihr seid dort unten. Ich bin da damals, glaube ich, ohne E-Bike gefahren, aber ihr seid
dort. Du bist
dort,
richtig, genau. Ja, du hast, auf irgendwas hast du dich vorbereitet.
Genau, gesagt, genau. Und ihr seid dort mit einer 25 in den Berg gefahren. Ja. Also, das hat mich sehr stark an die Zeiten hier Marco Pantani und Lance Armstrong erinnert, wie die da auch so reingekracht sind. Und da dachte ich mir schon, na, mal gucken, wie lange das gut geht. Und ich bin da mein Tempo weitergefahren und da war dann irgendwie, kann ich auch noch so düster, habe ich das im Kopf mich erinnern, so eine Mittelstation und auf einmal sehe ich doch den André da sitzen, ja.
Ja, ja. Auch Akku dem leer. Ist der Akku abgekackt. Ja,
Akku
ja.
Leer, Gesicht fahl, ja, völlig entkräftet. Und ja, letzten Endes mussten wir dann oben anrufen und einen Besenwagen organisieren, weil die Akkus komplett leer gefahren waren. Also das zeigt halt schon, dass man halt auch bei der Tour selbst ein bisschen auf das Akkumanagement achten muss, dass man jetzt nicht einfach nur sinnlos sich auf das Fahrrad draufsetzt und sich einen Berg hochschieben lässt, sondern dass man tatsächlich auch selber in die Pedale treten muss und schauen muss, dass man halt mit der Akkukapazität gut über die Runden kommt. Und du bist ja jetzt nicht unfit. Damals, glaube ich, war 1-2 Jahre nach Hawaii. Also du konntest ja auch einigermaßen zu der Zeit noch gut Radfahren. Aber es zeigt halt eben, dass trotz E-Bike das an dem Tag für den Monte Bondone nicht gereicht hat.
Was wirklich ein extremes Beispiel ist. Das muss man sagen. Ja, also wir sind ja nicht nur an den Gardasee gefahren. Wir waren ja zum Beispiel auch in Venedig. Wir waren in Triest auf der anderen Seite runter. Dort. Also das ist schon eine Ausnahme gewesen dort, dieser Berg. Der war
das
schon extrem.
Das war schon wirklich eine Ausnahme. Im letzten Jahr war es etwas moderater. Und die Tour letztes Jahr hat ja auch mega Spaß gemacht. Ich glaube, es waren insgesamt 800 Kilometer.
Ja.
Und wenn ich mich auch da wieder nochmal jetzt an die Gruppe erinnere, wir waren eigentlich so unterschiedlich. Es waren Leute dabei, die waren fit. Es waren Leute dabei, die waren weniger fahrgeübt. Ja, und dann hat sich das trotzdem so zusammengefügt, dass man gemeinsam tatsächlich in Venedig angekommen ist und irgendwie auf ein gemeinsames Erlebnis zurückschauen konnte. Und das ist auch nochmal so das finale Statement. Ohne E-Bike wäre das in so einer Gruppenkonstellation definitiv nicht möglich.
Und die sind alle bis heute noch geflasht. Also wirklich im absolut positiven sagen, Sinne. Ja, also wir fassen nochmal zusammen. Der E-Bike-Trend reißt nicht ab. Es gibt einen regelrechten Auftrieb, würde man sagen. Ja, jetzt ist das Fahrradsprache? Naja, gut, also es reißt nicht ab, es geht nach wie vor voran. Wir haben ja in der letzten Folge über Dinge gesprochen, wie zum Beispiel Lieferketten und so weiter und so fort. Also auch da hat sich einiges entspannt.
Das wird dieses Jahr auf jeden Fall absehbar besser. Vielleicht kann Jens da noch mal kurz zwei, drei Sätze zu sagen, weil er ja ein Filialthema näher dran ist als ich. Aber ich glaube zumindest aus meiner Wahrnehmung beurteilen zu können, dass das dieses Jahr für den Kunden etwas einfacher wird, dass das Spektrum an Auswahl etwas größer wird und die Zugriffe auf gewisse Modelle dann auch wesentlich einfacher ist als vielleicht in den letzten 2 Jahren. Okay.
Ja. Ist das so jetzt?
Das würde ich tatsächlich so unterstreichen, wie Jan gerade gesagt hat. Die Liefersituation wird sich nach und nach entspannen. Und es werden mehr und mehr Modelle auf den Markt kommen. Also es wird auf jeden Fall für jeden das richtige Rad geben. Einfach vorbeikommen und schauen. Wir finden auf jeden Fall für jeden das passende Rad.
Um zu sagen, die Erfolgsstory des E-Bikes geht.
Würde ich nennen.
Was man da vielleicht wirklich nochmal sagen muss an der Stelle, ihr beiden, also das begegnet mir auch oft, weil wir haben ja heute auch viel so ein bisschen über Technik gesprochen, Akkus und so. Dafür reicht die Zeit ja gar nicht aus. Und jetzt hat man natürlich auch im Internet und wo auch immer so zahlreiche Informationsmöglichkeiten zu dem Thema. Und wir wissen das auch, dass unsere Kundinnen und Kunden sehr gut vorinformiert sind. Aber am Ende ist es ganz einfach. Leute, erlebt es einfach. Setzt euch mal auf so ein Fahrrad drauf, kommt vorbei für eine Probefahrt und erlebt das einfach, das Fahrgefühl, weil es lässt sich final irgendwie nicht so richtig beschreiben. Und man muss es einfach mal testen und dann sich selber eine Meinung darüber machen. Das ist das Beste.
Oder ihr schaut einfach mal auf die Websites von Little John Bikes. Da gibt's ganz, ganz viele Gründe. Ich glaube, ihr habt jetzt mal so, um eine Zahl zu nennen, 50 Gründe zusammengetragen, die für ein E-Bike sprechen. Da gibt's übrigens auch diesen Podcast, logisch. Also, wo noch überall? Also überall eigentlich da, wo man Podcasts hören kann.
Ja, überall, wo es Podcasts gibt. Und wir würden uns freuen, wenn er hört, fleißig teilt, kommentiert. Also gerne und ja.
Dann sage ich erstmal herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Auch für diese Folge. Dankeschön, Jens. Alles Gute, Jan. Und wir sehen uns ja dann für die nächste Folge.
Genau.
Ganz sicher wieder. Und hören uns natürlich dann auch wieder.
Vielen Dank, André. Wir sehen uns.
Also.
Danke, bis bald.
Alles gut. Gute Fahrt.
Tschüss.
Querfeldein. Alle Themen rund ums Rad.